let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Herzlich willkommen zu unserem mobile.de Moor Podcast. Heute mit einer Spezialausgabe, denn es geht um das Thema Mobilität und Banken. Und an unserem Podcast-Tisch, in unserem Podcast-Studio, in unserem Home of Mobility habe ich meinen tollen Freund und Kollegen Christian Schröder, denn der Christian ist Experte für Mobilität und Banken. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Hallo Dirk, schön, dass ich hier sein kann heute.
Ja, ich freue mich. Es wurde mal Zeit, endlich für dich die Podcast-Premiere. Und ich habe es schon angespoilert, es geht um das Thema Banken. Da bist du unser Experte. Was können wir denn heute erwarten? Kannst du uns da schon ein bisschen reingucken lassen?
Ja, Dirk, ich will gar nicht zu viel verraten. Aber tatsächlich, das Thema Finanzierung ist natürlich für den Handel ein ganz essentielles, ein sehr, sehr wichtiges. Von daher habe ich mir natürlich heute Unterstützung geholt. Einen sehr, sehr langjährigen Bankenpartner eingeladen heute. Aber tatsächlich wollen wir nicht nur über das Thema Finanzierung und Banken sprechen, sondern ganz druckfrisch waren wir gestern auf dem DRT-Banken-Neujahrsgipfel oder nicht Banken, sondern Neujahrsgipfel. Und wir bringen einfach ein paar Insights mit, weil ich fand das Event super.
Stimmt.
Und jetzt wird Zeit, sich auch mal dazu auszutauschen. Wie gucken wir als mobile.de da drauf und vielleicht unser Partner, den wir hier gleich im Podcast haben werden, wie schaut der da drauf?
Na, da bin ich total neugierig. Christian, folgender Vorschlag. Ich räume diesen Platz und bin schon ganz gespannt, wen wir hier gleich erwarten. Ich übergebe dir das Mikrofon. Toi, toi, viel Spaß.
Hallo, ich habe meinen Gast hier vor mir sitzen und ihr wisst natürlich noch nicht, wer es ist. Darum, hallo Mike Künast, Partner der Santander oder Verantwortlicher der Santander. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wir sind langjährige Partner. Mobile.de und Santander arbeiten schon seit 2017 sehr, sehr intensiv zusammen. Und dadurch war es mir natürlich ein Anliegen, den ersten Podcast, meinen ersten Podcast und einen Podcast zu Financing und Leasing mit dir zu machen. Hallo.
Erstmal vielen Dank überhaupt für diese Einladung. Das finde ich natürlich cool, dass wir ausgerechnet deinen ersten Podcast hier gemeinsam bestreiten und begleiten dürfen. Das ist natürlich auch eine Ehre für uns. Und wie gewohnt macht das natürlich trotz der ganzen Themen außenrum immer viel Spaß mit euch. Deswegen glaube ich, dass wir das jetzt bei dem Podcast genauso hinkriegen werden, wie wir das sonst immer gemeinsam managen.
Ja, das höre ich sehr, sehr gern. Aber du bist mir einiges voraus. Du bist ja quasi Podcast-Profi. Ich habe heute meine Premiere, aber du bist Podcast-Profi. Und du warst schon in dem einen oder anderen mit dabei und hast dort auch über Finanzierungsthemen gesprochen.
Wir haben tatsächlich unseren eigenen Santander im Podcast. Und da versuchen wir natürlich auch immer aktuelle Themen zu beleuchten, zu begleiten. Und das hilft natürlich schon bei den Erfahrungen mit Podcasts, da was mitzubekommen.
Sehr gut. Ich habe mir für heute Folgendes überlegt. Und zwar als allererstes stelle ich mich nochmal ganz kurz vor, was mache ich eigentlich bei mobile.de und warum hält man mich hier für den Experten für Banken? Selbiges würde ich mir nochmal von dir wünschen tatsächlich, damit unsere Zuhörer auch wissen, okay, wer sitzt denn hier eigentlich? Mein Name ist Christian Schröder, ich bin Head of Financial Services bei mobile.de, seit 16 Jahren tatsächlich in der Automobilindustrie und Financing-Industrie unterwegs und verantworte die Zusammenarbeit mit Automobilbanken wie der Santander von Seiten mobile.de und kümmern uns ebenfalls um die Produkte Finanzierung und Leasing. Ich habe gesehen, Mike, du bist auch schon sehr lange bei der Santander und schon ewig im Bankenkosmos unterwegs.
Ja, wobei aber interessanterweise habe ich in meinem früheren Leben mit was ganz anderem angefangen. Ich bin tatsächlich Kfz-Mechaniker, also ich bin echt Car-Guy. Und die Sache mit den Banken, da ist irgendwas unterwegs gelaufen. Nein, ich habe tatsächlich Kfz-Mechaniker gelernt, habe dann irgendwann Abitur gemacht, habe dann wirklich eine Bankausbildung gemacht, also so richtig hier
bei einer
großen deutschen Bank.
Okay.
Und dann halt wirklich über verschiedene Stadien, also Autoverkäufer gemacht, bin dann wieder auf die Bankenebene zurückgewechselt. Ja. Bin in den Außendienst gegangen, irgendwann dann verschiedene Stationen, Geschäftsführer für Vertrieb gewesen und dann zu Santander gekommen.
Ja.
Und da bin ich jetzt seit 10 Jahren für den Non-Captive-Vertrieb zuständig, also alles das, was halt nicht Volvo Mazda bei uns ist.
Ja.
Und da gehört natürlich unbedingt auch dieses ganze Thema Online-Strecke dazu. Wie gehen Händler damit um, Partnern wie euch da zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit dem Handel zu gucken, wie wir da schön Autos verkaufen können.
Sehr, sehr spannend. Jetzt will ich aber natürlich von dir wissen, schraubst du noch selber?
Ich sag mal, ich bin ganz froh, dass ich damals dann doch noch eine andere Lehre gemacht habe, weil am Ende war das Fazit, dass ich trotz aller Leidenschaft für das Auto eher zwei linke Hände habe an der Stelle.
Okay.
Also Ich fahre die Autos sehr gerne. Ich finde das alles total cool, aber Schrauben, das ist mir zu arbeitsaufwendig.
Ja, okay, das kann ich gut verstehen. Aber da kommen wir schon zu der ersten Frage, die ich an dich habe. Und ich finde, in unserer Branche sollte man diese Frage eigentlich immer als erste stellen. Mhm. Nämlich, welches Auto fährst du?
Also, ich habe einen Dienstwagen. Das ist ein schöner Volvo XC90. Sehr viel Platz als Hybridfahrzeug, weil ich tatsächlich jemand bin, der sehr gerne elektrisch fährt. Und deswegen hat meine Frau auch das Privileg, dass sie auch Elektro fährt, also Mercedes EQC, auf meinen besonderen Wunsch hin, mit einem relativ klaren Hintergrund. Also wir haben den vor 2,5 Jahren gekauft und da ging es immer darum, Elektromobilität, was geht nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist mir jetzt alles egal, ich will das wissen, wie es funktioniert und zwar im echten Leben. Mhm. Und das war dann die Entscheidung, dass ich dann gesagt habe, ich will jetzt hier Elektro und dann fahren wir das auch privat, damit ich wirklich mitreden kann bei der ganzen Geschichte und nicht nur gehört habe, dass es so ist.
Und ihr habt eine Wallbox zu Hause?
Wir haben Wallbox zu Hause.
Okay, das heißt, ihr seid eigentlich schon die Elektroautofahrer, denen es ein bisschen leichter gemacht wird, weil sie können zu Hause laden, vielleicht sogar Photovoltaik zu Hause auf dem Dach, alles da.
Ja, das volle Programm.
Volle Programm, also, ja, dann lohnt sich so ein Elektroauto auf jeden Fall. Und wir kommen ja noch zu dem DAT-Meeting gestern. Und da ging es auch sehr, sehr viel um E-Auto-Käufer und E-Auto-Fahrer und was die eigentlich für Hürden haben. Und da war das natürlich auch ein sehr, sehr großer Punkt. Ne? Wo lade ich mein Fahrzeug? Wie sieht die Ladeinfrastruktur aus? Aber da sind wir noch nicht. Dann die zweite Frage an dich. Welchen Podcast hörst du selbst? Oder welche Podcasts?
Das sind eigentlich im Wesentlichen tatsächlich Benzingespräche. Mhm. Also das ist natürlich so der Klassiker, der da dazugehört. Das ist so eigentlich mein Lieblingspodcast, wenn ich unterwegs bin. Ja. Ansonsten bin ich aber eher der Hörbuchhörer.
Ah. Ja. Und dann eher Krimi oder was hörst du gern für Hörbücher?
Ich bin quasi einmal Krimi-lastig und auf der anderen Seite lustige Sachen.
Lustige Sachen?
Okay. Ich höre gern Biografien.
Okay, interessant. Interessant. Ja, ich stelle die Frage nicht umsonst tatsächlich. Ich höre auch Podcasts. Mhm. Aber eigentlich vor allen Dingen ein Podcast. Und ich muss mich hier ein bisschen outen, ehrlicherweise. Der ist super prominent, der Podcast, aber passt eigentlich überhaupt nicht so zu mir als Typ und zu dem Automotive-Thema. Und zwar, kennst du Kaulitz-Hiltz?
Nee.
Kaulitz-Hiltz, das ist, sind die beiden Kaulitz-Brüder von Tokyo Hotel. Ja. Die sind in meinem Alter mittlerweile, also um die 37 Jahre alt und leben in Hollywood und führen da ein ganz anderes Leben. Warum finde ich das spannend? Es ist einfach so sehr weit weg von mir persönlich und von meinem eigenen Leben, wie mein eigenes Leben aussehen könnte. Und ist deswegen extrem unterhaltsam. Und die zwei pflegen in ihrem Podcast einen ganz besonderen Start. Immer wenn die so einen Podcast beginnen, gibt es einen ganz besonderen Start. Und jetzt habe ich mir überlegt, das übernehme ich für meinen Podcast für heute. Und zwar gibt es immer am Anfang ein ganz besonderes, bei denen, alkoholisches Getränk. Das wird in der Regel vorher zusammen gemixt oder es wird was ganz Besonderes gekauft. Wir sind ein Automotive-Podcast, natürlich trinken wir keinen Alkohol. Don't drink and drive. Aber ich habe uns natürlich trotzdem ein ganz besonderes Getränk für heute ausgesucht. Und zwar sind das Limonaden, alkoholfreie Limonaden. Sind ganz besondere, sind auch zuckerfrei und High Protein und ganz, ganz gesund, plant-based. Und zwar einmal nur Zitrone und einmal Zitrone-Ingwer. Ich habe mir gedacht, wir probieren mal zusammen den Zitrone-Ingwer-Trink aus tatsächlich, weil Ingwer ist gesund und wir können dann beide mal zusammen überlegen, was das Ganze schmeckt.
Das passt, wobei du rennst natürlich bei mir mit Ingwer echt offene Türen ein. Ich bin ein Ingwer-Trink-Fan.
Ja? Ingwer ist sehr gesund auf jeden Fall.
Ja, also ich achte da weniger auf die Folgewirkungen, aber ich mag den Geschmack, dieses etwas Scharfe im Hals.
Prost, Mike.
Sehr angenehm. Prost.
Man schmeckt nicht, dass da kein Zucker drin ist, würde ich sagen.
Nee.
Ob es jetzt gesund ist, sei mal dahingestellt.
Ich könnte ein bisschen mehr Ingwer vertragen.
Ja, oder? Ich hätte jetzt auch erwartet, dass es schärfer ist. Ja. Scharf ist es leider nicht. Gut, gestern waren wir auf dem DHT-OZDK-Neujahrsgipfel in Berlin.
Ja.
Im Gasometer. wahnsinnstolle Location. Unsere Moor-Konferenz im letzten Jahr war ebenfalls in dieser Location. 1400 Besucher, sehr, sehr gut besucht auf jeden Fall. Und alles aus der Automobilindustrie war vorhanden aus meiner Sicht. Also da waren die Herstellervertreter waren da, Verbände waren da, Händler waren da, Plattformen waren da, die Banken waren da. Also es war wirklich Versicherer, wir haben uns mit einigen Versicherern auch unterhalten, waren vor Ort und super, super spannende Inhalte und ein tolles Networking-Event. Wie hat es dir gestern gefallen?
Also ich fand das auch super. Was mich natürlich gefreut hat, dass sich gerade der ZDK, Anne Joswig oder auch Jens Dietschmann dahingestellt haben und gesagt haben, wir reden jetzt mal über Chancen.
Ja,
ich bin ja dann tatsächlich eher jemand, der sich über Chancen unterhält und nach Möglichkeiten guckt, anstelle dann immer in den Problemen dieser Welt zu versinken. Ja, und das war ja tatsächlich auch ein angemessener Neujahrsempfang, ein angemessener Neujahrsauftakt, wirklich mal nach den Chancen zu gucken, egal wo die jetzt liegen. Und das finde ich halt einfach stark. Und das war natürlich auch das Feedback, was ich so bekommen habe, dass einfach auch so dieses Spirit da gut rübergekommen ist. Und wenn das natürlich dann von der DAT auch noch schön mit Zahlen unterlegt ist, wo man sagt, hier seht ihr eure Chancen auch als Handel, als Händler, als OEM, was man machen kann, dann finde ich das einfach ein gutes Zeichen, ne?
Auf jeden Fall. Und aus meiner Sicht war gestern die Kombination aus also Inhalt, einmal ne, DRT Report, was hat die Datenerhebung ergeben am Ende. Auf der anderen Seite die politischen Einflüsse, also die Politiker, die vor Ort waren. Aber ansonsten auch war so ein ganz besonderer Spirit gefühlt im Raum. Die Leute hatten Bock, die hatten Spaß. Der Show-Act war unglaublich gut. Whitney Houston war es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Also natürlich nicht Whitney Houston selbst, aber eine Darstellerin, die...
Winehouse noch.
Genau, die Lieder von Whitney Houston, Amy Winehouse gesungen hat, war unglaublich gut. War absoluter Gänsehautmoment, fand ich. Aber ich möchte gar nicht mit dir über Politik sprechen oder über die Sängerinnen, die da sehr, sehr gut waren, sondern ein bisschen über die Inhalte, die eigentlich rübergebracht haben im DIT-Report. Und ich habe mir mal so ein paar Zahlen rausgesucht, die Bestandteil des DIT-Reports waren und die ich sowohl spannend als auch teilweise relativ erschreckend finde tatsächlich. Der erste Punkt, Neuwagenkäufe gehen weiter zurück. 69% sagen, die sind zu teuer. Und Tendenz immer weiter steigend. Und wenn wir uns dann auch die Preisgrafik angeguckt haben, da sehen wir, okay, wir sind weiterhin sehr, sehr hochpreisig unterwegs. Es war minimal in 2024 runtergegangen, aber wir sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wie seht ihr das als Santander ebenfalls, dass die Neuwagenkäufe und vielleicht auch die Finanzierung an der Stelle zurückgehen? Oder vielleicht anders, Neuwagenkäufe grundsätzlich zwar zurückgehen, aber der Finanzierungsanteil dieser steigt, weil die Fahrzeuge einfach so teuer geworden sind.
Ja, ich glaube, was hier einfach wichtig ist und was wir ja gestern auch gesehen haben, dass eigentlich der Privatkundenanteil erstmal auf einem relativ niedrigen Niveau ist. Das ist natürlich genau das, was diese Zahlen auch ausdrücken, dass eben für den normalen Privatkunden die Fahrzeugpreise, die Ausstattung mittlerweile so stark angestiegen sind, die Preise für diese Ausstattungen, dass die Fahrzeuge eigentlich nicht mehr relevant bezahlbar sind. Mhm. Deswegen natürlich auch diese Kaufzurückhaltung kommt. Vielleicht einfach mal so als Zahl. Wir sehen zum Beispiel bei uns, dass wir typischerweise so eine Durchschnittsrate mittlerweile von ungefähr 350 Euro haben im Finanzierungsbereich. Wir sind da über die letzten Jahre aber relativ zügig von knapp 290 auf diese 350 Euro gestiegen. Ja, und wenn man das jetzt im Kontext der anderen, sagen wir mal, Preissteigerungen sieht, die jeder ja auch privat für sich miterlebt hat, dann kommt man natürlich dann irgendwo an Grenzen. Ja, und das ist vielleicht auch ein Thema, wo sich auch die OEMs überlegen müssen, ob man eben alles da reinpacken muss, ob man nicht irgendwann auch wieder einfach mal Basisfahrzeuge anbietet, die vielleicht aus der Sicht des OEMs nicht unbedingt die Margenanforderungen erfüllen, ja, aber die halt bezahlbare Mobilität liefern, damit wirklich der Kunde überhaupt erstmal an das Auto, an das neue Auto herangeführt werden kann.
Also aus meiner Sicht bedeutet dieser Trend vor allem eins, nämlich der Gebrauchtwagenmarkt wird wichtiger denn je werden tatsächlich, denn immer weniger Privatkunden kaufen sich die Neuwagen und gucken in Richtung gebraucht. Und ein gutes gebrauchtes Fahrzeug, so auch das Ergebnis des DIT-Reports, wird als qualitativ sehr hochwertiges Fahrzeug angesehen, was mit dem man sehr, sehr viel Zeit verbringen kann, was man sehr, sehr lange im Besitz haben kann, weil auch da so wahrgenommen wird, die Qualität ist ja gestiegen in den letzten Jahren von Fahrzeugen. Fahrzeuge sind haltbarer geworden, abgesehen von diesen Softwareproblemen, die hier und da genannt wurden, aber grundsätzlich nehmen Konsumenten schon so wahr, hey, also so ein Gebrauchter, der hält doch auch ewig, der ist in einem guten Zustand, wenn der vielleicht erst ein paar Jahre alt ist, wenn ich den kaufe, und entsprechend muss es definitiv kein Neuwagen sein.
Ich meine, wir sehen das ja mittlerweile auch über das Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Deutschland. Wir sehen ja weit über 10 Jahre hinaus im Schnitt. Und das heißt aber halt auch, da funktionieren die Autos. Das heißt aber auch, wenn ich mir so ein 3, 4, 5 Jahre altes Auto kaufe, kann ich ja problemlos noch 5, 6, 7 Jahre damit fahren, wenn ich das will. Ja, ohne, dass ich jetzt größere Probleme habe. Ja. Mhm. Und das sind einfach Dinge, da kann man vielleicht auch nochmal gucken, wie man vielleicht solche Dinge nochmal ändern kann, dass man vielleicht den Kunden immer wieder neu reinbekommt und vielleicht auch an etwas teurere Fahrzeuge ranführt. Aber das sind eben doch Chancen da, die wir nutzen können.
Ja, der nächste Punkt, den ich mir mitgenommen habe, und das sehen wir auch tatsächlich bei uns so auf der Plattform, gebrauchte E-Autos kommen für die meisten nicht in Frage. Also wirklich der Großteil der Befragten hat gesagt, gebrauchtes E-Auto, um Gottes Willen, kommt für mich nicht in Frage. Aus eurer Sicht, so welche Ideen sollten wir entwickeln, um dem eigentlich entgegenzuwirken? Es gab da so die Kundenwünsche, sowas wie lebenslange Batteriegarantie. Wie steht ihr dazu? Gibt es da Lösungen, die heute schon entwickelt werden, vielleicht auch von Bankenseite, von Herstellerseite? Was ist dir da bekannt?
Ja, also wir arbeiten natürlich auch an dem Thema Batteriegarantie. Wie sieht das aus? Wir wissen natürlich aber auch, wenn man sich die normalen E-Autos anguckt, da bieten ja die Hersteller typischerweise relativ lange Garantien an, meistens so in diesem Bereich 8 Jahre aufwärts. Mhm. Das heißt aber auch, wir haben im Augenblick noch gar keinen ausreichend relevanten Bestand da, um jetzt wirklich eine vernünftige Garantie entwickeln zu können, weil es halt wenig Erfahrungswerte darauf gibt, aufgrund der Volumina. Ich glaube aber, was eine viel größere Rolle spielt beim Verkauf von diesen E-Autos, ist tatsächlich auch so diese persönliche Einschätzung, die persönliche Weiterentwicklung des Händlers. Da gibt es eine nette Geschichte von einem Händler, der das vielleicht auch mal verdeutlicht. Wir waren also bei dem Händler gewesen und haben uns über das Thema Elektromobilität unterhalten und er hat gesagt, Elektromobilität ist total furchtbar. Ja, ich habe da 400.000 Euro Verlust gemacht. Jetzt, also eigentlich haben wir noch gar keine richtige Elektromobilität im Gebrauchtwagenbereich und trotzdem schon 400.000 Euro Verlust. Und am Ende hat er für sich gesagt, ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr leisten. So, und dann hat er natürlich überlegt und sagt, wie gehe ich jetzt damit um? Der wusste aber auch, dass er halt in regelmäßigen Abständen immer wieder Elektroautos bekommen wird. Das heißt, er kann sich also ausrechnen, wenn er nichts tut, wann er pleite ist. So, und er hat dann halt eins gesagt und gesagt, so Freunde der Nacht, wir machen jetzt mal eins. Meine ganzen Führungskräfte, meine ganzen Verkäufer werden jetzt verpflichtet, Elektroautos zu fahren. Das heißt, er ist hingegangen und hat gesagt, so Leute, ihr fahrt jetzt ein halbes Jahr, fährt jeder einzelne von euch E-Auto. Danach könnt ihr wieder ganz normal eure Dienstwagen so bestellen und konfigurieren, wie ihr das gewohnt seid. Aber dieses halbe Jahr fahrt ihr E-Auto, weil A, müssen die Kisten bewegt werden und B, ich will, dass ihr überhaupt wisst, was das ist. Ja, die Konsequenz war, dass er in diesem halben Jahr seinen Anteil an den gebrauchten E-Verkäufen von 10% auf 30% gesteigert hat. Und ein Großteil der Menschen, die vorher gefahren sind, seiner Verkäufer, seiner Führungskräfte, nicht wieder umgestiegen ist. Das war zum Beispiel auch eine Erkenntnis gestern aus dem DAT-Report, dass sie gesagt haben, wenn die Menschen einmal gefahren sind, hast du eine viel höhere Akzeptanz. Und am Ende hat mir der Händler das, was da rausgekommen ist, schon vor 4 Wochen erzählt. Weil er gesagt hat, die haben plötzlich festgestellt, dass all diese Diskussionen, die wir hatten, ja, Reichweite, wo lade ich und, in der Praxis eigentlich vorkommen, aber gar nicht so relevant sind. Ja, also selbst wenn du in der Stadt wohnst, kannst du das Problem lösen an der Stelle. Und das sind einfach so diese Erfahrungswerte. Und das fand ich dann halt auch gestern gut, dass man eben sagt, schaut euch den Unterschied an zwischen Kunden, die schon mal gefahren sind, wie die zu E-Autos stehen, und Kunden, die noch nie in einem E-Auto gesessen haben, wie die zu dem Auto stehen.
Das war ein sehr, sehr spannender Vergleich.
Und das war für mich halt spannender Vergleich, absolut, wo man eben gucken muss und sagen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich als Händler?
Ja. Ja, also wir müssen die Kunden stärker motivieren, sich zu trauen, auch tatsächlich E-Auto auszuprobieren. Aber auch als Händler müssen wir eine bessere Arbeit leisten, aus meiner Sicht, Kunden sowas zu ermöglichen. Ja. Ne? Also der Arne Joswig hat das ja gestern auch gesagt. Wir brauchen hier auch Anreize der Hersteller, stärkere Subventionierung von Tageszulassungen und so weiter, dass die Händler, dass die Kunden das ausprobieren können. Okay. Ne? Und dass es ein stärkeres Offering gibt. Ich habe mir tatsächlich auf dieser Basis auch mitgenommen und werde das mit unserem Produkt-Tech-Kollegen besprechen, ja. Welche Optionen haben wir eigentlich als mobile.de, da vielleicht mehr Anreize zu schaffen oder vielleicht einen eigenen Prozess Konsumenten zur Verfügung zu stellen, mhm. Und sagen, okay, hier kann ich ganz konkret eine E-Auto-Test-Drive anfragen über mobile.de bei Händlern, ja. Die vor allem Gebrauchte vielleicht im Bestand haben, wo es auch sehr, sehr einfach ist, mal eine Probefahrt zu machen. Ja.
Aber das war zum Beispiel gestern Vormittag, war ich noch bei einem anderen Händler und habe ihn dann, haben wir natürlich auch, da kommt, also man kommt ja zwangsläufig auf die Frage, E-Auto zu sprechen, ja, egal ob man aus der Bankperspektive über die aktuellen Bestände und potenzielle Vorsorge darüber spricht, aber auch über die Verkäufe. Und der hat zum Beispiel gesagt, er hat zum Beispiel seine kompletten Werkstattersatzwagen auf E-Auto umgestellt. So, das heißt also, jeder Kunde, der in die Werkstatt kommt, kriegt als Ersatzwagen ein E-Auto mit. So, und plötzlich stellen die Kunden ja fest, ja, da kannst du ganz normal fahren, ja. Und die kommen dann halt teilweise so, hätte ich so nicht erwartet, zurück. Mm. Und das ist halt einfach super spannend zu sehen, wie sich Händler damit beschäftigen. Der sagt natürlich auch, eigentlich ist mir das egal, E-Auto, Hybrid, Benziner, ich verkaufe das, was der Kunde haben will und davon halt möglichst viel, ja. Das ist also einfach gestrickt sozusagen.
Ja, absolut, absolut. Die letzte Zahl zum Thema DRT-Report, und da möchte ich auch mit dir in das Thema Finanzierung einsteigen, und das ist nämlich eine gute Überleitung, denn 57% der Neuwagenkäufer haben im Zuge des Autokaufs finanziert, und zwar 7% mehr als im Vorjahr. Mhm. Wie erklärst du dir diese Steigerung?
Also wir sehen das ja heute auch bei uns über die Nachfrage, sowohl im Finanzierungs- als auch im Leasing-Bereich, dass die Kunden halt schon auch vorsichtiger geworden sind. Das heißt also, teilweise geht es auch darum zu sagen, ich gebe eben das Geld, was ich vielleicht auch gerade auf meinem Konto liegen habe, nicht unbedingt aus, weil ich das vielleicht für andere Fälle brauche, als Reserve, wie auch immer. Und wenn ich schon ein neues Auto kaufe oder brauche, dass ich dann eben sage, ich zahle lieber eine kleine monatliche Rate, kenne die Belastung, weiß, wie das funktioniert, mach das. Mhm. Der zweite Block, der natürlich dazu gehört, ist gerade im Bereich E-Mobilität, dass halt viele Kunden sagen, mir ist das Risiko noch zu groß, ich mache da halt einen Leasingvertrag draus und habe dann meine Rate und am Ende gebe ich halt nach 2, 3, 4 Jahren das Auto zurück und habe erstmal nichts damit zu tun, grundsätzlich.
Mhm. Ja, da steigen wir später nochmal konkreter ein, nämlich vor allen Dingen die Frage, wie sich die Zinssituation entwickelt hat und welche Auswirkungen das auf den Handel hat. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne nochmal so ganz grundsätzlich über das Thema Finanzierung im Handel sprechen und da mal ganz platt gefragt, warum ist es eigentlich so wichtig, dass ein Händler dem Konsumenten attraktive oder überhaupt grundsätzlich Finanzierungsangebote macht, dass er da gut geschult ist, auch in dem Bereich? Welche Vorteile hat der Händler eigentlich davon?
Ja, ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Jetzt war ja gerade in Stuttgart die CMT, die Caravan-Messe. Und es sind natürlich Fahrzeuge, die gehen im Wohnmobilbereich los, typischerweise 15.000, 20.000 Euro aufwärts. Und im Wohnmobilbereich dann halt relativ problemlos ab 50.000, 60.000 Euro, wenn man von den Vans spricht, bis quasi Open End. Und selbst in der Caravan-Branche hat ein Umdenken stattgefunden. Weil früher war das halt so, dass man gesagt hat, ja, wir haben solvente Kunden, die bezahlen alle bar und das ist überhaupt kein Thema. 100.000 Euro, ja, die sind alle in Rente gegangen, haben vielleicht kurz vorher nochmal eine Abfindung gekriegt. Die können sich das alles leisten. Und mittlerweile sind die Hersteller tatsächlich auf den Trichter gekommen, auch durch viele Gespräche von uns zu sagen, guckt euch das an, für die Kunden ist das ein Hobby. Ja, und für die ist das kein Thema zu sagen, wir geben da 400 oder 500 oder 600 Euro für unser Hobby aus, aber wir müssen das doch gar nicht bar bezahlen. Mhm. Und dieses Jahr war es tatsächlich auf der CMT so, dass alle Autos quasi komplett mit Raten ausgeschildert gewesen sind, mit Zinssätzen ausgeschildert sind. Und aus unserer Perspektive war das wirklich eine erfolgreiche Messe mit sehr vielen Verkäufen vor Ort, mit sehr vielen Finanzierungen, die abgeschlossen wurden, weil die Kunden das akzeptieren. Mhm. Und deswegen finde ich das halt bei einigen Händlern immer noch so spannend, wenn die hier super hinschreiben und sagen, alter Preis, neuer Preis, und dann einfach mal 3.000, 4.000, 5.000 Euro da kaputt machen. Anstatt zu sagen, ey, vielleicht mache ich da mal eine 2,99 dran oder sowas. Oder mache mal eine kleine Rate dran und mache mir mal Gedanken darüber. Weil die Kunden kennen das. Die Kunden wissen, wie das funktioniert. Das ist ein Anreizsystem. Und die Händler, die das erfolgreich betreiben, das sind halt die, die auch bei uns nachhaltig erfolgreich sind. Ja. Mhm. Also jetzt nicht nur im Umsatz bei uns, sondern halt auch wirklich wirtschaftlich gesehen, finanziell gesehen, meistens erfolgreicher sind als die Händler, die das nicht nutzen. Ja.
Das heißt, du würdest schon sagen, also eine Finanzierung anzubieten, auf der einen Seite natürlich fördert es erstmal so grundsätzlich Fahrzeugverkäufe, ja, aber natürlich auch, wenn man vor allen Dingen attraktive Konditionen anbietet und dem Kunden das klar macht, hey, das ist hier eine Sonderkondition, ich habe hier jetzt vielleicht gerade nicht am Preis gedreht, aber ja, statt einer 599 kriegst du jetzt von mir eine 299 Finanzierung, ja, dann funktioniert das deutlich besser, als vielleicht das Fahrzeug abzupreisen in dem Moment. Interessanterweise haben wir letztes Jahr dazu einen Test gemacht und ebenfalls tatsächlich fast genau dasselbe Setup. Wir sind von einer 5,69% auf eine 2,99% haben wir reduziert und die Fahrzeugverkäufe haben sich verfünffacht tatsächlich. Wir haben die Preise sonst grundsätzlich so gelassen. An den Preisen wurde nichts geändert, sondern lediglich tatsächlich der Zinssatz angepasst und haben wahnsinnig viele Fahrzeugverkäufe generieren können über diesen Weg. Ja. Aber jetzt natürlich noch die ganz wichtige Frage, weil als Händler ist mir natürlich auch immer daran gelegen, ich möchte irgendwie Geld verdienen. Ich möchte Geld verdienen am Fahrzeugverkauf auf der einen Seite natürlich. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Vielleicht das nächste Mal nicht abpreisen, dafür mal versuchen, interessantere Finanzierungskonditionen Kunden zugänglich zu machen. Mhm. Aber was ist denn so eigentlich die durchschnittliche Marge, die ein Händler aus einer Finanzierung hat? Kann man da, gibt es da so eine Faustformel, vielleicht mit Versicherungsprodukten, ohne Versicherungsprodukte?
Also vielleicht erstmal so, wenn man mal eine Zahl nennen kann, so allgemein. Als durchschnittlicher Händler, jetzt ohne irgendwelche Bonusgeschichten, sondern wirklich so rein aus dem Vertrag heraus, hat man schon die Möglichkeit, so 4-4,5% Provisionen zu bekommen, eben zum Beispiel durch den Verkauf von Versicherungen etc. Es gibt Händler, die sind deutlich höher, die verkaufen dann eben höhere Zinssätze, die verkaufen dann eben noch mehr Versicherungsprodukte. Das funktioniert auch. Aber das ist am Ende halt gar nicht so entscheidend, also das ist schon ein wichtiger Punkt, aber viel entscheidender ist eigentlich, dass damit auch geholfen wird, das Auto zu verkaufen und eben zusätzlich nochmal Erträge zu erwirtschaften. Mhm. Und selbst wenn das plus 2% sind, ja, ist das am Ende auch okay. Mhm. Ja, aber es hilft halt eben auch in der gesamten Deckungsbeitragsrechnung des Händlers, das zu optimieren, weil viel ungünstiger ist es ja, wenn der Kunde mit dem Geld kommt, weil er das halt entweder auf seiner Hausbank hatte oder, was ja viel wahrscheinlicher ist, dass er sich das halt irgendwo anders als Kredit geholt hat. Mhm. Und wir wissen ja, dass die Kunden das Geld eigentlich nicht haben, sondern typischerweise als Kredit haben. Und ob die es von einer anderen Vergleichsplattform geholt haben, ja, oder von ihrer Hausbank. Und damit hat halt der Händler einfach Ertragschancen weggegeben, weil er halt akzeptiert, dass der Kunde ein Barzahler ist. Also vermeintlicher Barzahler.
Ja, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Denn ich glaube, da ist die das Wissen auf Handelsseite noch nicht so hoch, wo Kunden sich eigentlich das Geld herholen. Ja? Also wir, ne, ist kein Geheimnis, wir als mobile.de versuchen auf jedem Inserat eine Finanzierungsrate anzubieten. Wir arbeiten mit euch, mit den Autobanken zusammen, aber noch nicht mit allen Autobanken, müssen dem Kunden trotzdem Angebot machen und müssen dann auf Partner wie einem Check24 beispielsweise zurückgreifen, die auch einen sehr, sehr guten Job machen, also wirklich sehr, sehr gut Nutzer konvertieren. Also wenn der Nutzer da einmal ist, dann wird er auch nicht mehr so schnell losgelassen und es wird probiert, dass er letztendlich auch eine Finanzierung über Check24 abschließt. Aber der wichtige Punkt ist, ungefähr 45-50% der Nutzer auf mobile.de wollen finanzieren. Yeah. So, jetzt sollte ich mir als Händler also die Frage stellen, ungefähr 45-50% der Leads, die ich von mobile.de bekomme, sollten am Ende mit der Finanzierung rausgehen. Mhm. Wie viele sind es? Und sind es nicht 45 oder 50%? Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Nutzer sich woanders das Geld hergeholt haben. Und dann sollte ich für mich einmal hinterfragen, okay, wie bin ich hier eigentlich gerade aufgestellt? Bewerbe ich meine Raten entsprechend gut? Ist meine entsprechende Captive oder Non-Captive hier auch bei mobile.de hinterlegt? Und wie arbeite ich vielleicht sogar auch mit den Finanzierungsanfragen, die hier über die Plattform generiert werden? Denn da sehen wir massive Unterschiede. Also wir sehen Händler, auch ein gutes Beispiel, Händlergruppen, mit denen ihr zusammenarbeitet, wo die Santander also hinterlegt ist, die bis zu 15% Financing Conversion Rate haben mit unserem Finanzierungslead. Und es gibt natürlich andere, die haben null. Ja, und wo man ganz klar sieht, ja, also die Kunden sind schon da, die möchten schon finanzieren, aber es kommt darauf an, wie der Händler mit denen arbeitet und wie er die betreut letztendlich auch. Ja.
Ich meine, das ist ja am Ende genau der Punkt, ja, wenn man überlegt, dass ein Kunde sich schon mal die Mühe gemacht hat, die Rate zu kalkulieren und dann für die Finanzierungsanfrage seine Daten zu hinterlegen und dann abzuschicken. Das ist natürlich schon einfach so ein Thema, da hat ja der Kunde schon gesagt, ich bin eigentlich heiß da drauf, ich will das, ja, ruf mich an. Ja, und das ist, wenn man dann als Händler diese Chance eigentlich verpasst, und das ist für uns wirklich auch ein Fokusthema für dieses Jahr, den Händlern zu helfen, ihre Conversion zu erhöhen, die an die Hand zu nehmen und dort mal ein bisschen Gas zu geben, weil am Ende auch aus unserer Perspektive, wir haben ja die ganze Arbeit schon gemacht, wir haben die Finanzierung uns angeguckt, wir haben die entschieden, wir sind eigentlich fertig, wir bräuchten eigentlich nur noch auf den Knopf drücken und sagen, zahl aus, um Geld zu verdienen. Ja? Und das sind so Punkte, wo wir glauben, da können wir gemeinsam mit dem Handel noch viel mehr bewegen und dann nach vorne kommen. Ne?
Ja, jetzt ist aber Finanzierung eigentlich, müsste man sagen, ein alter Schuh, ja, weil Finanzierung gibt es, also ich bin jetzt 37 Jahre alt, seitdem ich denken kann, seitdem ich an Autos denken kann, gibt es auf jeden Fall Finanzierung und habe immer eine vom Händler angeboten bekommen, egal ob ich ein Auto oder ein Motorrad gekauft habe, also ist es irgendwie ein alter Schuh. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich an dich habe, hat sich da eigentlich was geändert die letzten Jahre? Also ist Finanzierung immer geblieben und das Produkt ist immer dasselbe oder was hat sich eigentlich getan, vielleicht auch in Richtung Zusatzprodukte und was wird sich da vielleicht auch in diesem Jahr tun, weil da ist ja einiges reguliert worden.
Genau, also vielleicht mal grundsätzlich. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe ja als Verkäufer gearbeitet. Ist ziemlich genau 30 Jahre her. Und da ist wirklich der Punkt, dass wir gesagt haben, da war halt das Maß der Dinge, weil die Standardfinanzierung, Standardratenkredit fertig. Ja, optimalerweise 60 Monate Laufzeit, dann war der Kunde fertig, Auto ist bezahlt und dann war die Sache erledigt. Mittlerweile sehen wir zum Beispiel bei uns einen relativ hohen Anteil von Ballonfinanzierungen. Warum? Weil man dadurch natürlich A, auf eine vernünftige Laufzeit und auf eine vernünftige Rate kommt. Weil wir wissen ja schon, dass die Kunden ja typischerweise früher ablösen. Das ist vielleicht mal das Erste. Aber gleichzeitig haben wir ja gar kein großes Interesse, dass er irgendwie 84, 96, 120 Monate Finanzierungsdauer abschließt, nur damit die Rate passt. Weil das ist ja ein Kunde, der dann potenziell halt auch 120 Monate lang nicht wiederkommt. Ja, sondern den wollen wir ja zeitnah haben. Mhm. Und da hilft natürlich so eine Ballonfinanzierung ungemein. Wenn man sagt, ich mache da 60, 72 Monate draus, um dann zu sagen, lieber Kunde, hier ist ein Ballon fällig, mach was draus, komm, lass uns reden. Ich habe ein neues Auto, gleiche Rate, was auch immer. Oder wir finanzieren halt den Ballon jetzt weiter, dann kriege ich vielleicht auch nochmal 5,50 Euro. Das heißt, die Chance, Geld zu verdienen. Das zweite Thema, was du angesprochen hast, ist tatsächlich so dieses Thema Versicherungsverkauf. Das sehen wir natürlich gerade eben durch das Thema Regulierung, Cooling-Off-Period für die RSV. Das ist natürlich mit extrem viel Unsicherheit verbunden. Mhm. Wir wissen, dass die Kunden das wirklich wollten und dass die halt, das ist auch eine Umfrage vom Bankenfachverband bei den Endkunden gewesen, damit sind die halt vertraut und mit Themen wie Tod, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, da wissen die, das sind so die drei Kernthemen, die drei existenziellen Themen, die hier eine Rolle spielen, die hätten die gerne abgesichert. Funktioniert nicht mehr mit dem Verkauf, müssen wir uns Gedanken machen oder haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie wir das für den Kunden in der Zukunft machen. Wir haben aber trotzdem auch Handlungsalternativen, weil wir natürlich auch sagen, das, was für den Kunden oder für den Händler mittlerweile auch spannend ist, ist dieses ganze Thema, was passiert eigentlich mit dem Auto während der Laufzeit? Ja, also gerade so diese Themen Diebstahl, Totalschaden etc., wo ich sage, was passiert, wenn eben heute mein Auto geklaut wird oder ich sage jetzt mal, großer Schaden, Wasser, wie auch immer, das Auto zerstört hat. Ja, was kriege ich eigentlich von meiner Kaskoversicherung für dieses Auto noch? Mhm. Und was muss ich eigentlich dazu bezahlen, um dann anschließend eigentlich wieder so ein Auto zu bekommen, wie ich ursprünglich mal gehabt habe? Und da haben wir natürlich versucht, auch Produkte zu entwickeln, die Produkte zu optimieren mit unserem Safe-Produkt rein, also Safe Pro, um das für den Händler und für den Kunden natürlich einfacher zu machen, in so einem Fall das Ganze nach vorne oder im Prinzip diesen Schaden auszugleichen. Der zweite große Punkt, und das war eine echt interessante Diskussion auch mit dem Handel, dass wir halt sehen, wie sich halt auch Werkstattpreise entwickeln mittlerweile. Ja, und ich war jetzt gestern mit einem Uber-Fahrer hier in Berlin unterwegs, der hat mir gerade sein Leid geklagt, weil er gerade zum Kundendienst mit seinem Auto gewesen ist und für einen blanken Ölwechsel 450 Euro gezahlt hat. Also quasi Schraube unten raus, Schraube zu, Filter raus, Öl rein, 450 Euro weg. Mal davon abgesehen, dass er 8 Wochen gebraucht hat, um den Termin dafür zu kriegen.
Nicht schlecht.
Und das bedeutet
aber... Soll man die Marke raten oder lieber nicht?
Ich will ja, das ist ja jetzt... Ich glaube, da unterscheiden sich die Marken gar nicht so unbedingt. Und das ist keine Premium-Marke gewesen, das muss man auch dazu sagen. Okay. Ja. Und das bedeutet aber auch, wenn selbst solche einfachen Tätigkeiten mittlerweile, sagen wir mal so, teuer geworden sind, was aus der Händlerperspektive natürlich auch notwendig ist, um die Mechaniker zu bezahlen, Technologie vorzuhalten und. Muss man natürlich überlegen und sagen, was passiert eigentlich so mit normalen Schäden, die auftauchen? Ja, so diese klassischen 2.000, 3.000, 4.000 Euro Schäden, wo man sagt, eigentlich sind die zu klein, um sie über die Casco abzuwickeln und dann eben auch die Höherstufung zu riskieren. Aber sie sind eigentlich zu teuer, um sie selbst zu bezahlen. Mhm. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, jetzt kann ich natürlich da auch einen Ratenkredit draus machen. Das will aber auch keiner so richtig. Und deswegen haben wir zum Beispiel mit unserem Thrive-Produkt gesagt, dann bekommst du von uns einfach einen Zuschuss zu dieser Reparatur. Ja, wir zahlen, je nachdem wie teuer dein Auto ursprünglich mal war, einfach einen pauschalen Zuschuss. Und wenn dir das nächstes Jahr wieder passiert und die Stoßstange zerrammelt ist, dann kriegst du nächstes Jahr wieder den Zuschuss. Hm. Ja, für die Reparatur beim Händler. Weil wir dann natürlich auch gucken wollen, dass der Kunde möglichst wieder zum Händler zurückkommt. Und der Händler natürlich optimalerweise sagt, hör zu, das Auto kannst du gleich ganz stehen lassen. Ich repariere das in Ruhe, aber du kannst mit deinem neuen da hinten gleich wieder losfahren. Ja. Mm. Also einfach, um diesen Händlerkontakt wieder herzustellen. Ja. Und das funktioniert gut. Das haben wir im September eingeführt und sind ja wirklich mittlerweile schon auf einer Penetration, die wir so nicht erwartet hatten. Die also, sagen wir, deutlich besser als unser Forecast ist.
Ah, okay.
Weil die Händler wirklich das akzeptieren und sehen, alles klar, das ist eine coole Idee. Da kann ich den Kunden an mich binden. Da geht es auch wirklich um viel Geld. Und es ist natürlich auch diese Bereitschaft des Kunden dann zu sagen, ich repariere das dann überhaupt, was ich vorher vielleicht nicht gemacht hätte.
Mm. Mm. Ja. Ja, das klingt nach einem sehr, sehr guten Produkt. Da bin ich gespannt. Ich glaube, da wird sich noch viel tun in der Zukunft, ist mein Gefühl tatsächlich. Vor allen Dingen auch, was das Thema Elektrofahrzeuge betrifft. Ne? Und genau. Das Thema hatten wir ja auch am Anfang schon gehabt. So weiter, ja. Batteriezertifikat, Batterieversicherungen vor allen Dingen. Ja? Das wird sicherlich perspektivisch ein Thema vielleicht, die man dann auch an Finanzierungsprodukte koppelt. Jetzt haben wir viel über Finanzierung gesprochen. Mich würde mal interessieren, Leasing ist ja auch, wird ja auch immer wichtiger, ja. Und wir sehen, jedes Jahr gibt immer mehr Nutzer oder Endkunden, die auch zu Leasingprodukten tendieren. Seht ihr denn einen grundsätzlichen Trend, der so ein bisschen weggeht von Finanzierung und hin zu Leasing?
Aus unserer Perspektive ist das eigentlich nicht weg von Finanzierung zu Leasing, sondern es ist ein Trend zum Leasing und trotzdem machen wir unsere Finanzierungen. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, das Thema Leasing hast halt wirklich im Wesentlichen auch getrieben durch das ganze Thema Elektromobilität, die Unsicherheit der Kunden über Restwertentwicklungen etc., die sie dann halt zu dem Produkt greifen lassen, wo sie sagen, bevor ich das jetzt bar bezahle, was ich vielleicht in der Vergangenheit immer gemacht hätte, probiere ich das auf dem Weg aus, ohne jetzt großartig ins finanzielle Risiko zu gehen. Mhm. Und das hilft natürlich auch, sagen wir, einfach dieses Produkt Leasing nochmal bekannter zu machen und es als Handlungsalternative für den Markt, für den Handel zu etablieren.
Mhm. Also was wir tatsächlich bei uns sehen auf der Plattform ist, wir sind in den letzten Jahren im Bereich Finanzierung immer sehr, sehr stark gewachsen und wir sehen jetzt das erste Mal 23 zu 24, dass Finanzierung sehr, sehr gering nur gewachsen ist. Also stabilisieren würde ich jetzt nicht sagen, es ist immer noch gewachsen, aber nicht mehr so stark wie in den Vorjahren tatsächlich. Aus unserer Sicht vor allen Dingen auch auf die Zinsentwicklung zurückzuführen. Ja, da gibt es ja auch eine gewisse Unsicherheit. Ist es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt eigentlich zu finanzieren? Steigen die Zinsen wieder, sinken die Zinsen? Was ist da eigentlich los? Aber ich glaube, die viel, viel spannendere Zahl ist, dass wir eine Verdopplung der Leasinganfragen wiederum sehen auf unserer Plattform. Und wo einfach ganz klar ist, okay, aus unserer Sicht stabilisiert sich das Finanzierungsgeschäft etwas, sinkt nicht, es stabilisiert sich, aber Leasing steigt und steigt und steigt halt. Also wirklich die letzten Jahre, der Trend geht nur nach oben.
Ja, ich glaube, was da meines Erachtens auch noch eine Rolle spielt, und das ist ja am Ende auch genau das, was ich gesagt habe, Finanzierung relativ konstant, das ist kein Ersatz, dass wir halt im letzten Jahr das erste Mal wieder gesehen haben, dass hier relevante Anzahl zum Beispiel von Jungwagen verfügbar gewesen ist, die natürlich dann auch wieder sehr gut über das Thema Leasing abgewickelt werden kann, so Neuwagen, Jungwagen. Nachdem wir ja das ganze Thema Lieferproblematik der Hersteller überstanden haben, das hat sich ja mittlerweile alles wieder erledigt. Ja. Hm. Und damit haben wir natürlich auch Fahrzeuge zur Verfügung, die jetzt geleast werden können.
Ja. Ihr habt im letzten Jahr 2024 ein neues Online-Finanzierungsprodukt gelauncht.
Lead to Sale.
Ja. Lead to Sale heißt das. Ist sehr interessant, weil es eine unserer Kern-KPIs, die wir uns jeden Tag gefühlt anschauen bei mobile.de. Jetzt habt ihr ausgerechnet euer neues Feature so genannt, nämlich eine Online-Abschlussstrecke für Finanzierung. Vielleicht ganz kurz, wie funktioniert das Ganze? Also für den Konsumenten, warum habt ihr das gemacht und wie viele nutzen es eigentlich tatsächlich auch?
Ja, also wir haben das letztes Jahr eingeführt, weil wir der festen Überzeugung sind, dass der Kunde willens ist, perspektivisch seine Finanzierung, seinen Leasingvertrag wirklich end-to-end online abzuschließen. Wir sehen, dass im Augenblick die Quote noch relativ gering ist und wir gucken uns natürlich auch an, was so die Hintergründe dazu sind. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte dazu. Der eine oder andere kann sich ja mit Sicherheit noch an die Lidl-Aktion vor mehreren Jahren erinnern. Ja, wo es auch darum ging, dass diese 1000 Fiat 500 verkauft werden, verleased werden, ja, und das Ganze möglichst end-to-end.
Ja,
das sah im Vordergrund sah das auch total cool end-to-end aus. Im Hintergrund waren, sagen wir mal, ein paar fleißige Menschen daran beschäftigt, die Medienbrüche zu managen. Aber was der wesentliche Faktor gewesen ist, war, dass wir uns im Vorfeld gemeinsam mit den anderen beiden Partnern extrem viele Gedanken darüber gemacht haben, im Rahmen der FAQ möglichst alle Fragen, die während der Journey auftauchen konnte, zu beantworten. Ja, und das hat halt auch dazu geführt, dass die Bereitschaft extrem groß gewesen ist, diese Journey durchzuführen, weil ich niemanden gebraucht habe, denn alle Fragen, die ich gehabt hatte, waren in FAQ geregelt. Hm. Wir hatten also ein relativ geringes Anrufaufkommen, sondern eine sehr hohe Bereitschaft, das End-to-End abzuschließen. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir heute sehen, auch im Rahmen von Lead-to-Sale. Ja, wir haben Kunden, die das abschließen. Wir haben aber heute noch nicht die Bereitschaft für den Händlern, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Was sind eigentlich die Fragen, die in meiner Journey auftauchen können? Mhm. Was dazu führt, dass die Kunden dann zwischendurch abbrechen und sagen, ich muss jetzt erstmal diese Fragen, ich habe die auf der Website nicht gefunden, ich muss jetzt diese Fragen klären. Mhm. Ja, dann sprechen die mit dem Verkäufer. Und wir hatten das vorhin gerade witzigerweise. Dann sagt der Verkäufer, weißt du was, machen wir so ganz einfach, komm vorbei.
Genau, machen wir schnell zusammen.
Machen wir schnell zusammen hier.
Ist einfacher.
Und fertig. Ist einfacher. Ja, und damit ist natürlich, sag mal, die Grundidee von Lead to Sale erstmal nicht umgesetzt. Der Kunde kann es selber fertig machen. Wir sind aber völlig entspannt, weil die Strecke das natürlich hergibt. Mhm. Dass es eben genau diesen Bruch gibt, dass der Verkäufer sagt, komm, lass uns das persönlich machen. Oder ich mache das für dich jetzt weiter und ich schicke dir dann quasi am Ende nochmal einen Link zu, damit du das dann fertig machen kannst. Ja, also die reine Abschlussquote ist noch relativ gering, aber wir glauben daran, wenn sich das wirklich so weiterentwickelt, wenn die Händler sich auch wirklich nochmal intensiv mit diesem Prozess beschäftigen und sich eben auch mit den Fragen des Kunden auseinandersetzen, dass dann die echte Abschlussquote nochmal deutlich nach oben geht.
Seht ihr schon eine Tendenz, welche Fahrzeuge da vor allen Dingen online finanziert werden? Also ist es querbeet, Fahrzeug, Alter, Kategorie? Oder ja, würdest du sagen, sind vielleicht dann doch eher die jüngeren Fahrzeuge, wo ich als Endkunde vielleicht das Gefühl habe, da kann nicht viel dran sein, das ist nicht alt, das ist quasi fast noch ein neues Auto, hat vielleicht nicht viel gelaufen.
Ich würde das mal anders formulieren. Es sind die Fahrzeuge, die sehr gut beschrieben wurden, wo möglichst wenig Informationsbedarf da ist, wo wirklich klar ist, wo vielleicht auch jetzt nochmal ein Video mit eingeblendet wurde, wo der Kunde das wirklich aus allen Perspektiven sehen kann. Das ist eigentlich eher die Thematik. Ja, je besser die Beschreibung ist, je klarer das für mich als Kunde ist, was kaufe ich hier, umso höher ist die Bereitschaft, das wirklich auch zu machen.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also wir gucken auch permanent auf dieses Thema Online-Finanzierung als Plattform, natürlich sehr, sehr wichtig für uns. Wir haben ja ein Online-Kaufprodukt bei mobile.de, was wir ja auch mit euch zusammen betreiben, wo wir den Kunden aber auch sehr, sehr stark an die Hand nehmen tatsächlich, damit er seine Finanzierung online voll digital abschließen kann, in dem Fall ja gar keinen Händlerkontakt hat, weil der Verkauf über uns erfolgt. Wo wir aber halt natürlich auch gerade am Anfang, als wir das Produkt gelauncht haben, gesehen haben, oh, da gibt es viele, viele Fragen von Endkunden, nicht alle trauen sich. Den Punkt, den du genannt hast, Fahrzeugbeschreibungstext, ultra wichtig gewesen. Mhm. Also, dass der Kunde wirklich das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt wirklich alles über dieses Fahrzeug. Ja. Fahrzeuggutachten haben wir bei allen unseren Fahrzeugen mit dabei.
Genau.
Und entsprechend trauen sich dann auch wirklich die Kunden online zu finanzieren. Und hier kommen wir auch wieder zu dem Zinsthema tatsächlich. Mhm. Denn da sieht man ganz klar, wenn man den Deal so richtig interessant macht, und du hast das Lidl-Beispiel gebracht, wenn man den Deal so richtig interessant macht, dann sagen die Kunden auch, okay, das will ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Na gut, dann schluck ich den Frosch und finanziere dann doch online und traue mich da mal durch. Mhm. War für uns auch auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erkenntnis dahingehend. Wo wir schon beim Thema Zinsen sind, und das ist tatsächlich dann auch mein letzter Punkt für unseren heutigen Podcast. Jetzt haben wir eine sehr, sehr spannende Zinsentwicklung gehabt im letzten Jahr. Aus deiner Sicht vor allen Dingen die Frage, wie haben sich die Zinsen die letzten 6 Monate entwickelt und was erwartet ihr als Santander eigentlich in 2025, was die Zinsen betrifft?
Also zum einen muss ich erstmal dazu sagen, wir sind historisch gesehen immer noch auf einem relativ niedrigen Zinsniveau. Mhm. Ja, also wenn man sich mal mit ein paar gespannten...
Fühlt sich anders an tatsächlich.
Also wenn man sich jetzt wirklich mal mit Verkäufern unterhält, die auch schon vor 15 oder 20 Jahren Autos verkauft haben, die sagen, ja, das war klar, da haben wir eine 6,99, 7,99, 9,99 gehabt. Ja. Das war für uns Standard. Mhm. Ja, das ist also das eine. Und das ist natürlich jetzt gerade durch diese Nullzinspolitik, sagen wir in den letzten 5 Jahren, man sagt, ja, da hat man mal 2,99, mal 3,99, ist das natürlich so ein bisschen verzerrt worden. Ja, eigentlich sind wir jetzt wieder auf einem Niveau, wo wir sagen, das passt eigentlich in die Welt, 5, 6, 7% Zinsen in der Größenordnung. Ja, aber es ist halt ein Gewöhnungseffekt.
Ja.
Ja, man sieht es auch in den Baufinanzierungen, die sind halt massiv eingebrochen. So, und jetzt beruhigt sich das Ganze wieder, jetzt akzeptiert, dass halt das Zinsniveau irgendwie bei 3, 3,5% liegt für eine 10-Jahres-Finanzierung im Baubereich. Ja, also das ist ein Gewohnheitseffekt. Und da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, dass man halt nicht so, oh, Zinsniveau ist teuer und das ist teuer. Und am liebsten warte ich jetzt auf irgendwas. Wir sehen halt im Laufe des letzten Jahres sind halt die Zinsen leicht runtergegangen. Ja, das ist jetzt aber kein Effekt, der jetzt wesentliche Auswirkungen auf die Rate hat. Das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Hm. Ja, also da sinkt jetzt nicht die Rate plötzlich um 50 Euro, nur weil der Zinssatz 0,5 Prozentpunkt nach unten gegangen ist. Ja, sondern da reden wir halt typischerweise über Beträge kleiner 10 Euro. Mhm. Und die sind nicht dafür zuständig, ob ein Auto gekauft wird oder nicht gekauft wird. Hm. Ja, das ist einfach so. Am Ende die Zinserwartung für dieses Jahr. Wir gehen davon aus, dass das Zinsniveau noch leicht sinken wird. Jetzt muss man natürlich gucken, was in Amerika passiert mit dem Thema Inflation und so weiter. Wie da eine Fed drauf reagiert oder auch eine EZB. Mal aus unserer Perspektive, die aktuelle Wirtschaftsentwicklung gibt das halt her. Wobei wir natürlich darauf achten müssen, dass halt Deutschland in dem Kontext nicht der Nabel der Welt ist aus der EZB-Perspektive, sondern die halt ganz Europa betrachten müssen. Mm. Und da performen halt diverse Länder halt deutlich besser als Deutschland, wo man eben gucken muss, dass man sagt, wenn ich jetzt die Zinsen zu stark senke, profitiert zwar Deutschland, indem sie wieder ein bisschen Wachstum hinkriegen. Das sind aber strukturelle Probleme, die wir haben. Und in anderen Ländern kommt dann die Inflation zurück, weil die eigentlich gut performen und dann eben noch niedrigere Zinsen eher kritisch sind. Also das sind so eine Gemengelage, wo wir nicht glauben, dass es eine wesentliche Reduktion geben wird, sondern eher leicht sinkend.
Hat die politische Situation in Deutschland aktuell irgendeinen Einfluss auf die Zinsentwicklung aus deiner Sicht?
Ich glaube, im Augenblick ist es einfach in dem Kontext ein Abwarten, was jetzt kommt nach der Wahl.
Ja.
Wie die Konstellation aussieht, wie schnell sich da die Parteien einigen können auf wie auch immer geartete Koalitionen, um da mal ein bisschen Sicherheit und Ruhe reinzubringen.
Und aus eurer Sicht hat denn diese, also doch gefühlte, relativ hohe Zinssituation einen Einfluss auf das Konsumentenverhalten, gerade im speziellen Bereich Autokauf?
Also wir sehen ja, dass die Kunden trotzdem die Finanzierungen aufnehmen, dass sie das trotzdem machen. Ich glaube, im Augenblick ist eher das Thema Auto, Autopreis beziehungsweise Frage Elektromobilität, ja, nein, vielleicht oder Hybrid, die viel ausschlaggebendere Frage und nicht das Zinsniveau. Das kommt dann vielleicht noch als Add-on dazu, aber unterm Strich müssen die Händler, die Hersteller erstmal das grundsätzliche Thema Auto und Kommunikation dazu klären.
Ja, dann komme ich schon zu meiner letzten Frage, nämlich welchen Einfluss hat denn das hohe Zinsniveau auf die Einkaufslinien der Händler?
Ja, also dies ist natürlich typischerweise an den Euribor gebunden. Und der Euribor ist ja, und das muss man jetzt, da muss man jetzt auch aufpassen, der hat erstmal mit der EZB nichts zu tun. Mhm. So im Normalfall nimmt halt der Euribor so Zinsentwicklungen schon mal am Markt vorweg. So, das heißt also auch, der Euribor zum Beispiel, als es in diese Zinserhöhungsgeschichte der EZB reinging, ist ja schon viel früher gestiegen, bevor es überhaupt Leitzinserhöhungen der EZB gegeben hat. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch in die andere Richtung. Der hat halt viel früher nachgegeben und hat schon in der Erwartungshaltung, dass die EZB halt sinken wird. Unterm Strich, auch hier wieder genau das Gleiche. Wir sind trotzdem auf einem extrem niedrigen Niveau. Ja, wenn man jetzt mal so die letzten Jahre zurückdenkt, wir kommen halt von dem Euribor, der in der Größenordnung 6-7% lag und am Ende dann halt Richtung Null gegangen ist. Und die Händler haben natürlich diese nicht bezahlten Zinsen ja nicht genutzt, um mehr zu verdienen, sondern die sind dann halt in Form von Rabatten, anderen Kosten genauso wieder weg gewesen. Mhm. So, unterm Strich ist jetzt halt eins wichtig, dass halt die Händler klares Bestandsmanagement haben, was sie eigentlich sowieso immer haben sollten. Aber das Thema erhöhter Euribor hat jetzt einfach dazu geführt, dass der Druck auf die Händler in dem Bereich gestiegen ist, etwas zu tun, sich mit dem Thema Bestand zu beschäftigen, sich mit dem Thema Umschlagshäufigkeit zu beschäftigen.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich meine, wir sind jetzt erst am Anfang des Jahres. Ich bin sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen auch, ne, was nach den Wahlen passiert. Wie wird sich unser Handel weiterentwickeln, auch durch politische Entscheidungen getrieben tatsächlich. Wie geht es mit der E-Mobilität weiter? Aus meiner Sicht, wie gesagt, gestern sehr, sehr spannend gewesen. Neue Einblicke nochmal gewonnen. Ich glaube, wir können da alle den Gürtel nochmal ein bisschen enger schnallen und noch ein bisschen motivierter an das Thema E-Mobilität rangehen. Sicherlich ihr als Bank habt da auch sehr, sehr spannende Ideen, was man da noch machen könnte und wie man Kunden vielleicht auch langfristig an E-Fahrzeuge oder für E-Fahrzeuge gewinnen könnte. Von daher, ich glaube, das Jahr geht gut los. Ich glaube, ihr seid auch genauso motiviert wie wir, dieses Jahr wieder erfolgreich zu sein und ein erfolgreiches Geschäft zu machen. Und wir werden natürlich unser Bestes geben, den Handel hier sehr, sehr stark dabei zu unterstützen. Und das vor allen Dingen durch neue Produkte und durch neue Lösungen.
Ja, da hätte ich vielleicht nochmal einen ganz, ganz klitzekleinen Appell an alle Beteiligten. Ich meine, wir beide wissen doch am besten, wie viele Leads wir Tag für Tag an den Handel rausspielen. Mhm. Ja, und am Ende muss man ganz klar sagen, wenn wir einfach nur, ich sage jetzt mal 100% diese, also quasi von 1 auf 2 gehen. Und über diese Dimension reden wir ja gerade. Ja? Ja, also wir reden ja nicht von 40% Conversion auf 60% Conversion zu kommen, sondern wir reden ja wirklich darum, dass wir teilweise von 1% auf 2% kommen müssen. Das sind wirklich Tausende von Autos, die wir dadurch mehr verkaufen könnten gemeinsam. Und das wird, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt für die Händler. Und da arbeiten wir ja wirklich auch gut zusammen, die Lead-Qualität weiter zu erhöhen für den Händler, dass er wirklich sagen kann, ich weiß, wenn der Lead von Mobile und Santander kommt, der ist so qualifiziert, der ist so gut, den muss ich einfach bearbeiten, weil noch besser geht's fast nicht.
Ja.
Ja, und das ist eigentlich die Aufgabe, wo wir gemeinsam eigentlich ohne viel Mühe unterm Strich viel mehr Autos verkaufen können. Und das ist für mich quasi der Abschluss zu dem Einstiegssatz von wegen, das fand ich gut beim DAT-Kongress, dieses Thema Chancen nutzen. Wir haben so viele Chancen und die müssen wir jetzt nutzen. Die Zeit ist dafür da, wir haben die Technologie, wir haben die Prozesse, das funktioniert. Lasst uns das machen.
Ja, vor allen Dingen, der Lead ist schon da, der ist kostenlos angekommen. Da ist jemand, der hat Interesse und leider ungefähr 33% unserer Leads bleiben unbeantwortet vom Handel. Das ist viel zu viel.
Genau.
Das ist viel zu viel. Ja, und
das sind genau die Themen. Ne?
Da gebe ich dir absolut recht und das finde ich einen guten Schlussappell. An dieser Stelle, Mike Künast, vielen Dank für die Teilnahme. Es war ein toller erster Podcast. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit dir. Vielen Dank, du hast es großartig gemacht heute und an die Hörer auf jeden Fall. Das soll nicht der letzte Podcast zum Thema Finanzierung und Leasing gewesen sein. Da werden wir zukünftig auf jeden Fall noch deutlich stärker zu einsteigen. Und der Mike hat gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich die Customer Journey und Conversion Rates. Wir als Mobile.de tun da gerade sehr, sehr viel dafür, damit die Conversion Rate steigt und vor allen Dingen damit die Lead-Qualität steigt und Sie als Händler dann am Ende auch davon profitieren, nämlich besser Kunden konvertieren zu können. Dazu beim nächsten Mal mehr. Mike, vielen Dank, dass du da warst.
Danke,
und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir und mit euch.
So machen wir das. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Let's go! Goodbye.